Hallo und willkommen beim Schauplatz-Podcast. Heute sind es wieder mal Selina Sondermann.
Hallo.
Und meine Wenigkeit. Und diesmal stellen wir uns keinem aktuellen Blockbuster, Barbenheimer, Boogeyman oder was auch immer gerade so krasses kommt. Nein, diesmal stellen wir uns dem viel härteren Scheiß, nämlich Nikos Fragen.
Genau, ja. Nico hat ja schon eine Folge gefragt mit sich selbst aufgenommen. Wir gehen das jetzt ein bisschen anders an und stellen uns gegenseitig die Fragen. Aber ja.
Also es werden, glaube ich, die gleichen Fragen sein im Kern. Aber das allseits beliebte Format von Schauplatz gefragt. Jetzt sind wir auch mal dran. Und da wir wahrscheinlich eh gleich ganz viel reden werden, fange ich direkt mal an mit
die erste Kinoerinnerung.
Tatsächlich ist meine erste Kinoerinnerung nicht unbedingt die meines ersten Kinobesuchs. Das ist bei mir ein bisschen anders als bei dir. Ich habe mich nochmal nachgefragt bei meinen Eltern. Mein erster Kinofilm müsste 1998 eine Animationsverfilmung von Pippi Langstrumpf gewesen sein. Aber ich habe da buchstäblich, also wenn ich mich wirklich krampfhaft dran zu erinnern versuche, kommen ein paar Bilder, aber ich weiß nicht, wie realistisch das ist oder ob ich das einfach im Nachhinein praktisch kreiere. Meine erste Kinoerinnerung ist von 2003. Das war nämlich das erste Mal, dass ich ohne Eltern im Kino war, sondern mit Freundinnen. Und wir haben Manhattan Love Story geguckt. Ein sehr prägender Film für mich. Jennifer Lopez und Ralph Fiennes. Eine Rom-Com, die in einem Hotel spielt. Sie ist als Zimmermädchen, die sein Zimmer reinigt. Er ist ein berühmter republikanischer Politiker, der auch... Also er hetzt nicht aktiv gegen Ausländer, aber es ist ja so impliziert, dass sie auch leidet unter seinen Policies. Und die finden da zueinander, obwohl er die ganze Zeit denkt, dass sie auch eine reiche Person wäre, die dort absteigt und nicht, dass sie nur unter Anführungszeichen ein Zimmermädchen ist. Es zieht sich so ein bisschen durch mein Leben. Ne? war durchaus ein prägendes Ereignis. Deine erste Kinoerinnerung, möchtest du die nochmal teilen?
Also ich hab die halt noch nie on-air gesagt, aber ich erzähle die schon recht häufig. Das ist halt, deswegen kommt es so vor, als hätte ich es schon getan. Ja, wenn deine erste 2003 war, dann war ja meine gar nicht mal so lang danach.
Auf fies.
Nämlich, ich glaube, es war 2005, kurz vor meinem dritten Geburtstag, war ich im Alter von 2 Jahren das erste Mal im Kino und ich kann mich auch noch dran erinnern, tatsächlich ganz grob. Ich habe gesehen, Der kleine Eisbär 2, Die geheimnisvolle Insel. Und ja, ich würde behaupten, dass das auch eine der frühesten Erinnerungen überhaupt in meinem Leben ist dieser Kinobesuch. Ich kann mich an nichts Vorhergehendes erinnern. Und zwar war ich halt in diesem Film, den ich dann später auch auf DVD hatte und rauf und runter geguckt habe. Ich habe auch schon den ersten Teil rauf und runter geguckt. Aber ich habe die schon in einem Alter rauf und runter geguckt, wo ich noch nicht mal den Namen mir merken konnte, sondern der Film hieß für mich Das liebe Schiff mit die Klappe auf und zu, irgendwie sowas. So. Okay. Aber sehr persönlich. Weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Aber bei dem Film war halt der Witz, dass da, glaube ich, wirklich irgendwie schon meine Begeisterung fürs Kino geboren ist, weil ich habe geheult, wie es halt Zweijährige so tun. Aber meine Mutter sagt mir immer, dass ich nicht geheult habe, weil irgendwie ich das alles so schlimm fand, sondern weil der Film vorbei war und ich das nicht akzeptieren wollte, dass es schon vorbei ist. Ja. Und ich kann mich halt wirklich, ich meine da, mich da erinnern zu haben, wie ich da also demonstrativ losbrülle und halt diesen wie dieser Abspann da läuft. Ich glaube, da ist irgendwas und ich weiß halt auch noch, das sollte dann auch das Kino sein, in das ich dann halt wirklich auch wöchentlich nach der Schule gehen sollte, das UCI in Potsdam. Da werden wir wahrscheinlich später nochmal drauf zukommen. Genau. Aber ich weiß auch noch, diese Rolltreppen, irgendwie da flimmert was. Denn das ist schon bei der zweiten Frage direkt, passt ja direkt.
Lieblingskino.
Ist denn UCI Potsdam dein Lieblingskino?
Ich weiß nicht. Also ich habe auf jeden Fall, ich verbinde mit dem sehr viel, weil ich halt nach der Schule wirklich oft in das Kino gegangen bin und auch als Kind immer in dem Kino war, weil da liefen gefühlt immer die coolen Filme und das Programmkino in Potsdam war immer so, ja, naja. Das habe ich dann später erst wertschätzen gelernt. Aber das UCI Potsdam ist schon schön, aber für die richtig guten Filme bin ich dann später halt dann doch nach Berlin gefahren. Und zwar in den Zoopalast natürlich. Also ich habe jetzt auch nicht umsonst im Zoopalast mich beworben, um da zu arbeiten, weil das ist einfach schon wirklich, ich finde, das ist von der Aufmachung, ist es das schönste Kino in Berlin. Aber ich besuche auch sehr gerne die technisch besten Säle. Da haben wir mit der 1 natürlich, sind wir da auch ganz weit vorne mit dabei. Aber ich gehe natürlich auch gerne in die IMAX-Säle. Also am liebsten waren wir da das Sony Center Cines IMAX, was tatsächlich auch das richtige IMAX-Format hatte, was mir halt gut gefallen hat. Jetzt haben wir ein anderes IMAX in der Mercedes-Benz Arena, das gefällt mir auch sehr gut, aber ist halt nicht das richtige Format, da gehe ich auch sehr gern hin. Und dann vielleicht noch das Empire Kino in London, ist bis jetzt auch das einzige Kino in London, was ich besucht habe, war sehr schön, das hatte so einen altmodischen Flair, da direkt Piccadilly Circus ist das. Und das Cinecittà in Köln, das ist ja auch recht berühmt mit seinen auch 15 Sälen oder so, aber die auch alle eher altmodisch und schick sind. Und das hat halt im Keller, in wirklich 30 Metern Tiefe, hat das eine Leinwand, die ist so groß, das heißt Cinemagnum. Und das ist größer, glaube ich, als jede Leinwand, die wir in Berlin haben. Das ist, glaube ich, Top 5 größte Leinwände in Europa, also die ist richtig fett. Warst du da mal?
In Köln? Ich dachte in Nürnberg.
Nürnberg.
Ja, habe ich mich gerade verhört, Entschuldigung. Verzeihung.
Das ist Nürnberg.
Nürnberg, genau, da war ich auch schon mal.
Warst du auch in diesem Cinemagnum unten?
Ich glaube nicht. Also ich war zweimal da drin, weil das, ich habe in London gelebt und da waren nicht immer direkt Flüge nach Österreich und dann musste ich manchmal über München und dann in München mit dem Zug rein und dann habe ich das oft genutzt, also den Zwischenstopp, um gerade eben Filme nachzuholen, die es dann in England nicht gab. Aber ich wüsste jetzt nicht, in welchem Saal. Also ich glaube nicht, weil sonst wäre es mir wahrscheinlich in Erinnerung geblieben.
Also ich verwechsel das auch oft. Das kann halt sein, weil in Köln gibt es eins, das heißt Cinedom. Das ist halt auch so groß. Mhm. Und das halt, also der Saal heißt Cinemagnum.
Okay.
Aber auf meiner Pipeline stehen jetzt vielleicht noch für Oppenheimer der Traumpalast in Leonberg, die größte IMAX-Leinwand der Welt. Oder halt die 70mm IMAX-Projektoren in Prag oder London. Also für Oppenheimer, oh, ich weiß nicht, ich bin echt am Überlegen gerade. Aber was ist dein Lieblingskino? Ja.
Ach so.
Was ist dein Lieblingskino?
Ja, also in Berlin ist es, glaube ich, tatsächlich der Zoopalast. Einfach dadurch, dass, ich meine, wo sonst kann man meine Obsessions, wo kann man Bela B. und Timothée Chalamet am selben Ort antreffen? Natürlich im Zoopalast. In London ist es das Genesis-Kino. Da bin ich ein bisschen biased. Also die spielen halt teilweise neue Sachen, aber auch ganz viele, also die sind selber David Lynch-Fans, spielen ganz oft Retrospektiven. Die hatten auch meinen Film, also unsere Abschlussfilme von der Filmuni dort gezeigt und es war einfach sehr surreal. Also in Saal 2 waren wir, glaube ich, und dann in Saal 1 lief gerade Lost Highway oder sowas. Also ist dann so, okay, ja. Wir sind Filmemacher, wir sind echte Leute. Aber ich glaube, weltweit wäre es das Vista Theater in Los Angeles. Da bin ich bei meinem, also das war für mich wirklich der Touristop Nummer 1, weil True Romance einer meiner Lieblingsfilme ist und Alabama und Clarence lernen sich dort kennen in dem Kino. Hm. Da musste ich dann direkt hingehen und die haben nur eine Leinwand, 400 Leute passen da, glaube ich, rein. Haben auch in den 80er, 90ern ganz viel LGBTQ, es waren eine der ersten, die dieses queere Kino auch, also Mainstream, na doch, also es ist am Sunset Boulevard, also es war jetzt nicht irgendwie abseits in irgendeiner dunklen Alley, wo du die Filme dann geguckt hast. Genau, ich habe da 2012 The Artist geguckt, 2015 dann Mission Impossible 5, weil du, wie gesagt, ich hatte da dann nicht die Auswahl, was gucke ich da, sondern einfach, okay, das lief gerade. Das Design innen ist ägyptisch gehalten, nicht zu verwechseln mit dem Egyptian Theater, das ist ein anderes, aber es auch so, hat so Fake-Hieroglyphen an den Wänden. Und es feiert dieses Jahr seinen 100. Geburtstag und ist mittlerweile im Besitz von Quentin Tarantino. Der hat das gekauft, um es vor dem Downfall zu retten. Zeigt mittlerweile, glaube ich, nur noch Filmrollen.
Ah, ich muss echt mal nach Amerika. Ey,
ja.
Das machst du mich da echt heiß. Ist auch dieses Cinerama hat ja leider geschlossen, ne? Irgendwie vor einem Jahr, das ist auch, ärgert mich auch, dass ich das verpasst habe. Und warst du im Chinese Theater, warst du da mal drin?
Bin oft vorbeigegangen, aber war nie drin, nee.
Das ist ja auch immer sehr sagenumwoben.
Ja.
Und für Berlin würde ich vielleicht noch eine Honorable Mention da lassen für den Delphi Film Palast, weil ich finde, das ist mit Abstand das schönste York-Kino. Ich weiß nicht, was alle im Kino international haben. Diese Reihen sind so furchtbar eng.
Ja.
Das finde ich echt nervig. Ich will keine Kinos sprechen, es ist auch ein schönes Kino, es ist international, aber für mich ist der Delphi-Palast, also so vom Flair her, eigentlich auch mit neben dem Zoopalast schon sehr attraktiv.
Ja, und ist auch traditionsreich. Also ich glaube, ich sogar älter als der Zoopalast, meine ich, mich zu erinnern.
Würde ich auch sagen. Aber alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Außer bei Filmwissen, da sind wir nicht zu toppen.
Experten.
Der perfekte Kinobesuch.
Also mein perfekter Kinobesuch ist, es kommt drauf an. Es ist wirklich, es kommt auf den Film an, was den Besuch perfekt macht. Also immer perfekt ist er, wenn ich, sage ich mal, 5 Minuten bevor die Werbung beginnt im Saal sitze. Wenn ich dann zum Beispiel alleine bin, komme ich dann immer sehr gern runter und nochmal und einfach, ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen entspannen. Ich bin dann auch meistens gar nicht, ich mache das schon früher, das Handy aus so, um dann Werbung, ich kann das auch jedes Mal genießen, auch wenn ich Werbung wirklich mehrmals am Tag gucke oder in der Woche. Also es habe da irgendwie kein Problem und auch die Trailer sind für mich jedes Mal, ist es einfach, ich freue mich so sehr immer auf gewisse Trailer und es ist irgendwas ein gewisses Raten, auf welcher Trailer könnte jetzt kommen und dann sehe ich, oh Mann, hier haben sie den Trailer kürzer geschnitten und so weiter, aber ich freue mich einfach schon, ich kann diese Bilder, zum Beispiel jetzt von Dune 2, ich kann die jetzt schon gar nicht oft genug im Kino gucken und ich ist dann auch immer in meinem Kopf so ein Ratespiel, okay, kriegst du Gänse oder scheiße, jetzt habe ich schon wieder so, die Jahre gehen hoch. Das ist für mich so der perfekte Vorspann. Wenn dann der Film noch gut ist, ist auch super, keine Handybildschirme, am besten. Auch am liebsten keine anderen Störlichter wie Notausgang. Also ich habe da wirklich so, es sind schon fast neurotische Züge so da in so einem Kino, weil man will sich halt gänzlich auf den Film einlassen und das soll nichts rausreißen. Und bei so Filmen wie Oppenheimer zum Beispiel, jetzt mal um ein aktuelles Beispiel zu nennen, ich finde eigentlich Barbenheimer ist für mich das perfekte Beispiel, wie ich es haben will. Ich will bei Oppenheimer, will ich Ruhe haben. Also da soll wirklich nie, ich will wirklich keinen Mucks aus dem Publikum hören, eigentlich keine Regung. Ich stehe dann auch nicht auf, ich habe noch niemanden angeschnauzt im Kino tatsächlich oder mich mal beschwert. Ich ertrage es dann einfach und implodiere so ein bisschen. Aber da habe ich halt gern Ruhe und einfach diese Gebanntheit. Und wenn man dann im Abspann merkt, wenn der Abspann losgeht, oh wow, hier waren alle, sind mitgegangen, so eine flimmernde Luft, aber keiner sagt was, das habe ich sehr gern. Und bei so einem Film wie Barbie, dann können sie Party machen ohne Ende. Also da freue ich mich auch über jeden Lacher im Publikum. Das ist so, bei Oppenheimer stören mich Lacher und bei Barbie freuen sie mich. Also ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber es ist so, ich freue mich, ach cool, der Film kommt gut an. Selbst wenn es mir nicht so doll gefällt, immerhin so, außer da haben wir schon drüber geredet, bei Cocaine Bear, da hat es echt aggressiv, da hat es echt sauer gemacht, stellenweise. Aber es gibt da immer so Ausnahmen. Es ist wirklich irgendwie, wenn ich quasi so eins mit dem Publikum werde und so gefühlt alle das Gleiche durchleben. Und wenn ich halt bei einem Film leise sein will, dann wäre es natürlich, ist es der perfekte Kinobesuch, wenn es auch so ist. Snacks und so weiter ist mir wurscht. Also es ist so, ich esse gerne mal Popcorn, gerne mal Nachos, trinken auch am liebsten, trinken ist das Wichtigste. Aber das hat jetzt nichts mit meinem perfekten Kinobesuch zu tun, ob ich irgendeinen Snack dabei habe oder nicht.
Geht mir ähnlich. Und noch um Nico, wenn Nico hatte ja so kleine Subfragen drunter gestellt, wo im Saal am liebsten sitzt, weiß ich natürlich Mitte.
Ja, also es kommt auf den Saal an. Ne? Es ist ja, ich sage ja immer, mein Sichtfeld soll die Leinwand sein. Also links und rechts, ich kann gerne meine Augen ein bisschen auf der Leinwand bewegen, deswegen sitze ich gern auch ein bisschen weiter vorne, ja.
Okay. Ja, ich habe tatsächlich gar keine Präferenz im anderen Podcast, wo ich ja manchmal zu Gast war. Oder bin, wer weiß, wurde ich ja darauf angesprochen, warum ich dann hin und wieder in der ersten Reihe sitze. Also für mich, tatsächlich, wenn der Film mich packt, dann nehme ich das gar nicht wahr. Also ich bin da so ein ganz naiver Kinogänger, würde ich fast sagen, dass mich das gar nicht stört, wenn ich wirklich reingezogen bin, dann nehme ich das nicht mehr wahr, dass ich jetzt von unten schräg hoch sehe oder wenn ich hinten ganz in der letzten Reihe sind, dass da Köpfe vor mir sind. Die nehme ich wirklich nur dann wahr, wenn der Film mich halt nicht packt und dann kann aber irgendwie, also das liegt dann am Film und nicht unbedingt an irgendwelchen Störfaktoren. Also ich bin da relativ unempfindlich, was das angeht.
Ja. Aber der perfekte Besuch generell ist, gibt es da nichts irgendwas, wo du sagst, ach, das
Also wenn ich einen Film das erste Mal sehe, würde ich schon sagen Präferenz alleine, weil ich nicht weiß, was der Film mit mir macht. Und das kann manchmal total, also ich, wenn mich der emotional packt und dann irgendwie ich merke, dass es der Begleitperson nicht so geht, oder also das stört mich dann eher. Und da, deswegen, wenn ich dann einen Film zweites, drittes Mal gucke, dann nehme ich gerne Leute mit, weil dann weiß ich ja schon, worauf ich mich einlasse, und dann verkrafte ich das auch. Aber beim ersten Mal, da finde ich es irgendwie ein reineres Erlebnis, wenn ich da auch allein reingehe, weil mich dann nichts beeinflussen kann.
Oder halt, wenn man zumindest mit jemandem reingeht, wo quasi so, ohne dass man es ansprechen muss, abgesprochen ist, so, man guckt nicht die ganze Zeit drüber und, wie findet er es, zum Beispiel so, also das wirklich, okay, hier guckt den gerade jeder für sich.
Ja.
Erstmal, und dann geht es ja aber halt so, wenn man den Freunden zeigt, dann guckt man ja auch immer so ein bisschen so, oh, wie reagieren die jetzt gerade?
Ja.
Und das würde ich halt bei mir zum Beispiel nicht immer wollen, wenn ich einen Film das erste Mal gucke. So.
Ja,
da verstehe ich. Und es gibt auch Filme, da würde ich unterscheiden, so zum Beispiel, ich finde Filme, die eignen sich einfach perfekt, die das erste Mal in der Pressevorführung zu sehen. Weil da hast du halt den Fall, dass du da meistens deine Rühe, also manchmal hast du ein bisschen dieses Nasenrümpfen oder also so schon.
Ja,
so
aber Leute, die einander anschreien, weil irgendjemand das fucking Licht anhat oder keine Ahnung.
Ja, das war auch komisch. Das hier neulich bei Geistervilla. Aber also da passiert auch schon komische Sachen, und manche Journalisten haben auch ihre Eigenheiten. Also so dann irgendwie die abschätzigen Kommentare bei Bose Freight oder das demonstrative Nichtlachen bei Komödien, das ist ja dann auch schon mal auffälliger als bei normalem Publikum. Und zum Beispiel aber so Sachen wie Marvel-Filme oder so, das ist mit Fanpublikum, da gebe ich den Film meistens immer 2 Punkte mehr, als sie eigentlich verdienen wahrscheinlich, weil es einfach mit den richtigen Leuten macht es dann auch Spaß, aber wenn du halt mit Leuten im Saal sitzt, die da eh keinen Bock drauf haben, ist immer so eine Sache. Für mich ist wirklich, das Publikum kann mir sehr viel geben, aber mir auch sehr viel vermiesen.
Mhm. Ja, aber ich gebe dir recht mit Barbie, das habe ich heute wieder gefühlt. Also es war, aber du hast nicht immer einen weiblichen Zusammenhalt. Aber bei sowas wie Barbie ist es dann schon irgendwie krass spürbar, dass das, es ist auch, ist natürlich nicht nur weibliches Publikum, aber predominantly, und dass da halt gemeinschaftlich an Erfahrung eingegangen wird, dass das ist einfach sehr schön mitzuerleben mit Publikum, und wenn du danach spürst, wie andere Leute darauf reagieren.
Und ich kann auch dazu sagen, als Mann, man fühlt sich da nicht unwohl. Also
so. Mit Ausnahme, also am Samstag ist wirklich eine Herrengruppe rausgegangen aus Protest.
Ja, aber das ist ja dann eher deren Problem.
Natürlich.
Entschuldigung, aber es ist einfach, ja, ich meine, naja, gut. Das ist ein anderes Thema. Da kommen wir wahrscheinlich nochmal im Recap drauf zu sprechen, wie wir den Babenheimer verdaut haben. Und ich kann nur sagen, als Kinomitarbeiter, alter Vater, es ist fordernd, dieses Wochenende. Es ist, ich freue mich, wie erfolgreich beide Filme sind. Das finde ich mega. Aber ja. So.
Die denkwürdigste Begegnung.
Und so, Palast, war es tatsächlich Daniel Brühl. Ich weiß nicht, ob du die Story kennst.
Nee,
kenn ich nicht. Letztes Jahr, also wir haben im Zoopalast diese Hauptrolle Berlin. Und da gibt es so retrospektive Filme, die Berlin-Bezug haben. Die werden dann wieder aufgenommen. Ich glaube, jeden ersten Dienstag im Monat, meine ich mich zu erinnern.
Ja, richtig.
Und das war Was nützt die Liebe in Gedanken? Und ich war im Einlass zusammen mit Jan, und wir haben noch, er meinte nur, denkst du, Schauspieler kommen? August Thiel und Daniel Brühl in sehr jungen Jahren haben da mitgespielt. Und ich denke so, wenn das jetzt normale deutsche Schauspieler wären, aber beides, also ich meine, August Thiel und Daniel Brühl sind ja beides auch in Hollywood bekannte Namen, da dachte ich, die haben doch Besseres zu tun, als jetzt hier an einem Dienstag im Zoopalast aufzutauchen. Keine 5 Minuten später standen die vor uns und wir ganz nervös, hallo, ja, guten Tag. Und ich dachte halt schon, das wäre so das Hype, das Höchste meiner Interaktion gewesen, weil wir natürlich jetzt keinen großen Kontakt haben und auch uns professionell zu verhalten haben. Die gingen dann in den Seelsaal, haben den Film vorgestellt, blieben auch sitzen und haben den geguckt. Aber so, ich würde sagen, nach der Hälfte, nach vielleicht 2 Dritteln, kam Daniel Brühl raus, um die Toilette zu besuchen, ging dann irgendwie in den falschen Toilettenraum, hat mich dann noch gefragt, okay, wo muss er denn jetzt, wo kann er denn auf Toilette gehen? Habe ich ihm gezeigt, wo er hin muss, und dann kam er nochmal zu mir, weil er dann auch, er hat dann auch ich glaube, ich wollte rauchen mit so einer E-Zigarette. Und dann haben wir ihn in die Loge so gestellt, in die Tür von der Loge, dass er halt zwar nicht direkt vorm Kino steht, wo er jetzt für alle sichtbar gewesen wäre, aber auch ein bisschen, also trotzdem am Freien ist praktisch. Und ich habe dann so ganz kurz erwähnt, dass ich ihn halt schon mal interviewt hatte, aber dass mir bewusst ist, es war ein Roundtable, es war während der Pandemie, es war nur ein Zoom-Interview, dass das, also, dass ich ihm das nicht übel nehme, wenn er sich nicht erinnert. Und ich meine, ich nehme an, dass er sich wirklich nicht erinnert hat, aber er hat dann auch freundlich gesagt, na, vielleicht, wenn Sie die Maske abnehmen, vielleicht erkenne ich Sie. Ja, vielleicht. Genau. Er hat dann tatsächlich ein Gespräch aufgebaut, was mich gewundert hat. Hat mich gefragt, wie es denn geht jetzt nach der Pandemie, ob das Kino wieder ein bisschen auf die Beine kommt. Ich meine im Nachhinein, dass er vielleicht auch gefragt hat, weil der Saal nicht voll war. Und es tat mir dann so ein bisschen leid, weil ich meine, das hat halt niemand angekündigt, dass sie auch da sein würden. Es stand immer nur in Anwesenheit des Regisseurs. Und leider Gottes interessieren ja Regisseure jetzt nicht so viele Menschen, dass sie jetzt Menschenmassen ins Kino treiben.
Ja, leider.
Genau, und also wenn die natürlich geschrieben hätten, in Anwesenheit der Schauspieler, wäre das halt Schnaps ausverkauft gewesen. Aber weil Top Gun da gerade lief, habe ich ihm so gesagt, ja, nee, Top Gun ist immer richtig gut besucht. Und dann hatte ihn zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, hat mich dann auch so gefragt. So. Er war auch ganz verwirrt, dass es eben nicht nur so Mainstream-Publikum begeistert, sondern auch Arthouse-Kritiker, obwohl manche halt zu Tom Cruise ein bisschen zwiespältig stehen. Also wir hatten dann eine Diskussion über Top Gun. Und ja, das war tatsächlich mein denkwürdigster Arbeitstag im Zoopalast.
Ja, schön. Also im Zoopalast selber, ich habe ja jetzt, dieses Halbjahr war für mich wirklich ultra krass. Also was ich jetzt schon dann quasi so Film, Kindheits, was auch immer, Idolen abgecheckt habe. Ich kann ja nochmal den Flex aufzählen. Steven Spielberg gesehen, Quentin Tarantino gesehen, Harrison Ford gesehen, Ari Aster gesehen. Also es ist schon echt cool, sage ich mal. Einfach an im Zoopalast Harrison Ford auf der Indiana Jones Premiere, er stand einen Meter von mir weg, ey, es war wirklich, da war ich wirklich starstruck. Dann Mads Mikkelsen war super cool, kam ran, hat mit allen Selfies gemacht. Phoebe Waller-Bridge war super lieb, also da war vor mir ultra das Fangirl und hat gesagt, wie sehr sie sie mag und wie sie sich inspiriert und so, oh. Und hat dann irgendwie gefragt, an was für ein Drehbuch sie gerade schreibt, hat man so nachgefragt und so, also ist wirklich auf im Red Carpet auf so ein Fangespräch kurz eingegangen. Fand ich sehr charmant. wahrscheinlich mein lustigster Fail, sage ich mal, was Promis war, ist, hat mit der Berlinale zu tun gehabt, weil ich habe, also mittlerweile kann man es ja sagen, es gab mehrere Berlinale Pressevorführungen von der Berlinale Jury im Zoopalast. Die, oder was, das ist keine Presse, Juryvorstellung, Jury-Screenings, komplett für die, die haben im Saal 1 Filme geguckt, halt recht früh am Morgen. Und ich bin ja manchmal, bevor das Haus aufmacht oder so, da, um die Ware zu verräumen. So, jetzt mal vielleicht aber wirklich mal ein bisschen Insights hier, sagen wir mal, Einblick hinter die Arbeit im Kino. Also, so wenn es Popcorn-Mais ankommt und so, das mache ich halt mal, einmal die Woche. Und es sollte so sein, dass ich an einem Tag da war, wo halt die Jury ankam. So gerade so, ja, die kamen gerade alle an, sind jetzt in der Eins. Kristen Stewart sitzt in der Eins. Ich so, mit ihrer Freundin. Ich so, was? So, okay, krass. Hat Johnny Toe und die Dame aus Extractions, tut mir leid, ich habe ihren Namen vergessen. Und auch die eine, ach, die am Set von Dune mit dabei war. Die ganze Berlinale Jury war halt da. Und ich weiß nicht ganz jetzt, oh, wann kommen sie? Und dann kam die Security, okay, jetzt crowded sich. Und dann ist sie aber ewig geblieben. So, gleich müsste der Film doch vorbei sein. Dann gehe ich aufs Klo. Musste mal. Komm wieder raus und so. Ja, Chris Stewart ist weg. Nein, ich war nicht mal eine Minute auf Toilette. Schon war sie raus. Aber immerhin war der Rest der Jury stand dann noch im Foyer. Halt, Chris Stewart ist direkt durchgespackt. Und ich habe dann dafür der ganzen Berlinale Jury noch die Tür aufgehalten, während sie in ihre Berlinale Limousinen einstiegen.
Ubers, bitte.
Ja, stimmt, das waren Ubers. ja, aber leider habe ich Chris Stewart verpasst. Also wirklich, da, ausgerechnet da muss ich ins Bad. Das hat mich geärgert, aber dafür Johnny Toe und die alle anderen, deren Namen ich vergessen habe. Aber das war auch ganz nett. Die waren auch alle sehr müde Gesichter, die man ja da sich morgens reingepfiffen hat, noch nicht auf Gala gestylt und so weiter. Das war auch, sag ich mal, eigentlich angenehm, wie down to earth, dass dann auch so bekannte Namen gewirkt haben.
Aber sind die alle immer drin geblieben?
Wie?
Also haben die den Kinosaal frühzeitig verlassen, weil irgendjemand dem Film nicht gefallen hat?
Nee, die haben alle zu Ende geguckt immer.
Krass. Weil in Cannes hat Denis Menouchi einen Film verlassen, der ihm wahrscheinlich wohl nicht so gefallen hat.
Da war auch Jurymitglied.
War auch Jurymitglied, genau. Und ich dachte so, okay, der darf einfach raus aus dem Film.
Also, es kommt, glaube ich, noch, oder? Ob man einen Film vorzeitig verlassen hat? Ja, ja, es kommt noch.
Ja, kommt dann noch als Frage. Aber mich hat es nur gewundert. Ich dachte, das war das Prerequisite für, wenn du Jury bist, musst du den von vorn bis hinten sehen.
Ja. Naja. Ich würde, also, fände ich aber eigentlich auch. So, es ist dein Job. So, finde es generell, na, wir kommen da später zu.
Ja.
Machen wir erstmal weiter mit Frage 5.
Was ich sonst machen würde.
Das ist eher, wenn wir, falls wir mal, das ist
berühmt werden.
Ist es ja ein bisschen eine Schablone, sage ich mal, dieses Format. Und falls wir berühmt werden oder falls wir Berühmte vor die Mikros bekommen, würden wir sie fragen, welchen Beruf wir, normalen Beruf wir ausüben würden, wenn wir nicht im Showbusiness gelandet wären. Ich meine ja, Zopalast ist schon heavy business, so muss man, ist schon sehr fancy alles. Ich sag nicht Spaß beiseite, ich mein's ernst. Nee, was würde mich noch reizen? Boah, ja, ich würde schon beim Film bleiben. Ich bin so obsessed. Da kannst du nichts mehr machen. Da kriegst du mich nicht mehr weg von. Es hat keinen Sinn, damit machst du mich nicht glücklich.
Meine liebste Filmfigur.
Oder anders gefragt, hier stecken ja zwei Fragen drin. Also entweder, genau. Was ist meine liebste fiktive Figur? Und welches Leben einer fiktiven Figur würde ich am liebsten quasi übernehmen?
Und die sind bei mir tatsächlich nicht deckungsgleich, diese Fragen. Also
bei mir auch nicht.
Okay.
Oder? Also ich würde sagen, eine meiner liebsten fiktiven Figuren, filmübergreifend, ist Batman. Tatsächlich, weil ich finde, Bruce Wayne ist die interessanteste Heldenfigur, weil man an so einer Figur, an einem Reichen der Selbstjustiz begeht im Endeffekt, wunderbar die Problematiken von Heldentum, Selbstjustiz und so weiter und so fort erzählen kann an so einer Figur und halt zeitgleich auch es ihn viel nahbarer macht, aber auch den Konflikt quasi mal, was macht eigentlich einen Helden aus und so. Also, so, sag ich mal, im Blockbuster-Bereich finde ich so eine Figur wie Batman viel spannender als wie ein Superman oder als einfach Leute, denen so die einfach Helden sind und nicht damit zu hadern haben oder so. Und das kann man bei Batman auch schlecht umsetzen, aber ich finde halt, es wurde schon sehr oft geschafft, das facettenreich zu erzählen und halt für mich, also viele meiner Lieblings-Superhelden-Blockbuster sind nun mal Batman-Filme. Also Batman Begins, The Dark Knight, The Batman, Batman Returns und Michael Keaton, das ist alles für mich ganz oben mit dabei, weil es für mich einfach mit die spannendste fiktive Figur ist. Und es ist schon auch ganz cool, Batman zu sein, aber es ist auch eine Riesenbürde. Vielleicht erstmal den Teil der Frage beantworte. Was ist bei dir?
Also meine liebsten Figuren sind tatsächlich die, mit denen ich relaten kann. Und das sind halt die nicht so weit an mir entfernt sind tatsächlich. Und das sind halt auch nicht, wie gesagt, nicht unbedingt die, mit denen ich tauschen wollen würde, weil das ja eh schon sehr nah an mir dran ist. Da fällt mir jetzt gerade ein, im Elio Perlman aus Call Me By Your Name oder Charlize Theron's Charakter in Young Adult. Das sind so Charaktere, wo ich mich wirklich tatsächlich wiedergefunden habe in denen, aber auch mit ihren schlechten Seiten. Also das ist jetzt nichts, was ich unbedingt nachempfinden möchte, weil ich es eh schon nachempfinden kann. Das Leben welcher fiktiven Figur, oh Gott, das
weiß ich. Also den nahbaren Figuren, da finde ich einfach nicht unbedingt identifizieren, aber auch mit zum Beispiel die beiden, das Paar aus La La Land, wie real und ausgereift die sich anfühlen, das macht die mit auch, also es ist halt mein absoluter Lieblingsliebesfilm, La La Land, weil er so gleichzeitig so romantisch und so unromantisch ist, also und halt wirklich, es schafft halt Hollywood-Liebe mit realer Liebe, irgendwie diese beide Gefühlen aufeinander clashen zu lassen. Und diese Figuren, das macht sie nahbar und identifizierbar, obwohl ich mich gar nicht in sie hineinprojizieren muss, jetzt zum Beispiel. Mhm. So, aber, oh ja, echt, welches Leben willst du leben? Oh, war früh, also als Kind wollte ich immer Iron Man sein. Superhelden waren es halt echt, haben es mir angetan. Ich bin ist ja wirklich auch ein bisschen so
meine. Also Laura Palmer ist sehr pervers eigentlich im Nachhinein, aber das war so mein Goal mit 17. Also ich habe tatsächlich Meals on Wheels, also Laura Palmer's Twin Peaks, die natürlich sehr jung stirbt. Also das ist nicht unbedingt was, was man nachempfinden wollen sollte. Aber das war, glaube ich, das, wo ich mich halt richtig reingesteigert habe. Also da wollte ich, die macht eben Meals on Wheels, also wie ist das auf Deutsch? Essen auf Rädern. Das habe ich dann angefangen, weil sie es macht. Englisch Nachhilfe zu geben. Und was war das Dritte? Es waren halt wirklich so Sachen, die ich dann halt in mein Leben implementiert habe, damit ich mich Laura Palmer näher fühle. Hat dann auch die gleiche Frisur.
Nicht schlecht.
Ganz schräg, ja.
Dedicated.
Und das war auch mein erster Film. Das war mein Waterless World tatsächlich. War ein
Twin. Das erwähnt mir nicht.
Aber mein Äquivalent zu diesem Film war The Ocean of the Seam. Und das war so mit 17 auf einer Handkamera gedrehter Remake/Sequel zu Twin Peaks, wo ich Laura Palmer gespielt habe. Genau. Also
nicht
schlecht.
Bei mir sind diese übernatürlichen Dinge, da bin ich langweilig so, weil, also, das ist so irgendwie so Sachen, wo man coole Sachen, also, ich wäre so ein Jedi aus Star Wars wäre cool, so, es ist so eher, da bin ich wirklich so, ich hätte voll Lust, so krasse Sachen machen zu können, so, die so übernatürlich sind. Oh, auch Harry Potter, was ich auch da gehofft habe, dass ich den blöden Brief krieg und so, also, da bin ich echt so mit so Fantasy- und Sci-Fi-Sachen erstmal erzogen worden. Und dass halt, sag ich mal, Arthouse-Filme berühren halt ein, finde ich, und kommen einem näher auf eine andere Art und Weise, als das Blockbuster seltener schaffen. Aber bei Blockbuster ist halt genau dieses Staunen und Reinprojizieren, boah, wie cool wäre das, könnte ich das? Was mir bis heute geblieben ist bei vielen so, boah, ja, ist schon, fetzt schon. So. Und das, ich glaube eher sowas. Also, und dann halt wäre ich dann lieber, vielleicht doch lieber Superman als Batman. Weil ich halt so einfach ultra krass wäre einfach. Ja, irgendwie sowas würde ich wählen, nämlich ehrlich. Da denke ich zu simpel.
Die skurrile Kinoerfahrung.
Also ich weiß nicht, ob das jetzt zählt, weil ich dann nicht als Gast war, aber ich glaube, da warst du an dem Tag auch dabei. Ich saß mal an der Ticketkasse und da war ein Pärchen, das ist ja offensichtlich, der Film, der war eher zweitrangig. Also das war ein bisschen ominös, dieser Ticketverkauf. Also die waren halt schon sehr touchy-feely miteinander, haben sich angefasst. Meinen dann so, ja, Avatar, also ich habe so, ja, der Film läuft halt schon seit 20 Minuten. Das Kinoticket war jetzt auch nicht billig, es waren ja um die 20 Euro. Die meinten also, ja, es ist egal, dass er schon angefangen hat, es ist egal. Die wollen auch keine Brillen dazu kaufen, die wollen nur an der Seite einen Sitz, wo sie abseits von Menschen sind, wo keine Armlehne dazwischen ist. Das waren so die wichtigen Voraussetzungen, dass sie diese Tickets kaufen. Ich glaube, ich habe dann irgendwie raufgeschickt, dass sie nachgucken. Also sie hätten jetzt nichts gesehen, aber da ging ja dann auch 3 Stunden. Also who knows, was da noch war. Das war, glaube ich, das Skurrilste, was ich erlebt habe.
Steht auch auf der Blu-ray drauf, ein Avatar The Way of Water, ein feucht-fröhliches Vergnügen. Ja, hast du nicht mitbekommen, die TikTok-Challenge? Die haben doch alle in der 1.
Das war eine Challenge, dass sie eine 1-6 haben.
Nein.
Okay.
Nein, war's nicht. Das war ein Spaß.
Okay.
Das könnte ich mir vorstellen, bei diesen komischen Trends, die mit in Verbindung mit Kinostunden kommen. Aber nee, aber es war wirklich. Ja, du, also, aber Kino scheint beliebt auch zu sein, was ich einfach nicht nachvollziehen kann.
Naja, ist dann doch günstiger als ein Hotelzimmer. Dann sind auch die 20 Euro für Avatar.
Ja, aber es ist nicht gemütlicher als ein Hotelzimmer. Also. Es ist halt aufregend, okay, aber mein Gott, also, oh mein, das perfekte Kinoerlebnis. Also, wenn ich da nach rechts gucke und sehe da hier Bärchen, wie es abgeht, also, das wäre für mich vielleicht wirklich ein Grund rauszugehen. Das würde mich schon nerven. Oh, jetzt sind wir auch dabei. Vorzeitig raus. Schaust du jeden Film bis zum. Ah, nee, warte mal, ich habe ja noch gar nicht gesagt, was bei mir das Skurrilste ist.
Ja, was war denn das Skurrilste?
Oh, ja, alles Sachen, die ich schon öfters mal erzählt habe. Also,
ja, stimmt, deine absurden Anekdoten.
Ja, hier Batman, wo so aufsteht und prügelt. Dann also die beiden Cosplayerinnen da, der Wolf von und der Eins. Dann hier Titan mit meiner Mutter, war auch wirklich lustig. Und vor allem die Amerikanerin, die dann aufgestanden ist bei den Credits und lautstark die Leinwand angeschrien hat. What the shit was that? Die hat so erstmal so, what the shit was that? Fuck, sick shit. Fuck, that's so twisted. Und so, und hat sich überhaupt nicht mehr eingekriegt. Sorry für die derbe Sprache an der Stelle. Ich entschuldige mich.
Wir müssen so ein E rein. Explicit Content.
Ja, es tut mir wirklich leid für das Rumgefluri, aber es war wirklich so lustig. Aber meine Mutter meinte zu mir, ja, ich fand's ganz gut eigentlich. So, das war auch auf jeden Fall skurril. Was haben wir denn noch? Ach so, ja, das habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt, ja. Im Podcast. Mein erstes Mal Horrorfilm im Kino.
War das die Frau, die gefilmt hat?
Nein. Oh ja, stimmt, das hatte ich auch. Also, ja, ist auch gut. Aber erstmal mein erstes Mal Horrorfilm. Ich war 14. Es ist Hochsommer. Wir saßen bei Subway, ein Kumpel und ich, und dachten so, okay, was machen wir? Ah, hier Annabelle 2 läuft. Da komm, wir versuchen mal reinzukommen. Holen uns Handy-Tickets. Wir dachten schon, wir haben das System gedribbelt, wenn wir uns einfach die Tickets auf dem Handy kaufen, dass wir dann nur noch an einer Station vorbei müssen. Wir müssen nur noch am Einlass vorbei und nicht an der Kasse. Mhm. So, das war schon mal Trick 17. UCI Potsdam, wir grüßen euch. Ich bin immer reingekommen, bevor ich 16 war, in die FSK 16 Vorstellung. Es hat immer geklappt. Und mit 14 das erste Mal in Annabelle 2. Und alter Vater, hatte ich einen Schiss, weil ich fand das erste Mal Horror im Kino, vor allem dann auch so mit 14, da war ich noch nicht so Horror erfahren. Das war schon nochmal eine andere Hausnummer. In so einem dunklen Saal, wir saßen echt weit vorne auf der großen Leinwand und so weiter, und ich war, also ganz schlimm war, als mein Kumpel auf die Toilette musste, und ich da allein war, also ich habe wirklich mein, ich hatte so eine Wasserflasche, und die habe ich richtig zerdrückt und also wirklich so einen Puls gehabt. Mittlerweile bin ich da deutlich entspannter, was Horrorfilme angeht, aber zu einem Überdruss kam dann auf einmal gegen die Saaltür auf und so eine dunkle Frauengestalt baut sich vor der Leinwand auf. Und kannst du dir das vorstellen, so ein schreiendes Flüstern? Also sie will eigentlich flüstern, aber flüstert so laut, dass der ganze Kinosaal sie hören kann. Genau. Und dann so, Simon! Simon! Und dann geht sie wieder raus, als nichts passiert ist. Und ich so, was zur Hölle war das denn? Gehört das hier zum Film? Ist das normal im Horrorfilm, dass hier irgendwie noch so Leute gestaged werden? Und das war wirklich, ich hatte so einen Schiss, weil irgendwie auch 2 Wochen vorher wurde so ein Kind namens Elias in Potsdam entführt und so. Ich dachte, jetzt ist irgendwie die nächste Story, dass die im Kino den suchen. Also mein Kopfkino ging komplett verrückt. Und eine halbe Stunde später geht die Tür wieder auf. Und die Frau kommt wieder rein und schreit, Simon, es ist wirklich, es ist eine wahre Geschichte. Simon, bist du hier? Und ich war einfach nur, es ist völlig terrified. Also ich kam überhaupt nicht klar. Es war echt, ich fand es echt richtig unheimlich. Naja, so viel dazu. Das war auf jeden Fall sehr witzig. Das ist mir nie wieder passiert, das ist auch beim ersten Horrorfilm, ja, und halt, stimmt, das war auch so, dass ein Kumpel und ich uns zu langsam Tickets für Ready Player One im IMAX gekauft haben und dann saß halt eine Person zwischen uns und der Film lief auf Deutsch und das war halt so eine Frau und ich fragte so, ja, können wir vielleicht Platz tauschen, ich würde gerne neben meinem Kumpel sitzen. Die so, nein, ich kann nichts Deutsch, ich nicht weg von diesem Platz. So hat die mir klar gemacht, ich muss hier sitzen. Ich so, was ist denn mit der los? Und dann mussten wir halt alle anderen fragen, ob die sich weiter nach rechts sitzen, sich 10 Leute weiter nach rechts gesetzt haben, nur weil diese blöde Frau nicht den Sitz tauschen wollte. Und dann holt die Frau, als der Film losgeht, das Handy raus und hat halt den ganzen Film abgefilmt. Weil ich glaube, es war eine Cam-Rip. So ein KinoX.de-Nummer. Alter, das war auch weird. Die hat kein Wort verstanden, was sie gesagt haben. Nur so, wir haben so mit Zeichensprache versucht dazu. So, die sagen, nee, kein Deutsch, ich muss hier sitzen, genau hier, dieser Platz. Nein. Ja. Und das waren meine skurrilsten Kinoerlebnisse im IMAX am Day One. Alter. Was ist der Traumfilm, Selina? Du produzierst deinen Traum.
Nein. Wir haben die vorzeitig raus noch gar nicht beantwortet.
Vorzeitig raus.
Nein, also ich gehe nicht vorzeitig raus. Also ich versuche es, wenn es nach mir geht, gehe nicht vorzeitig raus, auch wenn ich mich absolut hasse. Weil es kann ja immer noch was passieren am Ende, was das alles rechtfertigt oder vielleicht meine Meinung doch ein bisschen ändert. Also deswegen versuche ich das zu vermeiden. Das einzige Mal, wo ich wirklich nah dran war, war, mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot. Sagt dir der Film was?
Nee.
Berlinale Film, wow, sag ich nur. Also,
welches Jahr?
2018. Hm. Und da war ich wirklich mehrfach.
Da saß ich in Ready Player One noch in 2018.
aber da ist dann genau sowas passiert. Also da geht wirklich gefühlte 3 Stunden passiert gar nichts und am Schluss ganz viel auf einmal. Und dann es ist auch eine philosophische Frage über Zeit, die der Film stellt. Und das ist lustig, weil sie beantwortet der Film die selber, weil sich die Zeit sehr anders anfühlt in diesen ersten paar Stunden und dann im Ende. Aber das Traurige ist, dass ich jetzt eben mit diesen ganzen Festivals, da gibt es ja so ein ganz tighten Schedule. Und wenn da irgendwie ein Film ein bisschen verspätet anfängt, bricht da der ganze Zeitplan manchmal zusammen und dann muss ich leider raus. Und dann ist das dieses Jahr in Cannes passiert, dass ich genau einen Film verlassen musste, damit ich einen Interviewtermin noch rechtzeitig schaffe, wo es ein Film war, wo auf einmal die vierte Wand gebrochen wird. Und also, Alter, danke. Also ich hätte dem Film wirklich, glaube ich, 2 Sterne gegeben, weil er mich so gelangweilt hat. Aber anscheinend war eine ganz wichtige Ansprache am Schluss, die das wohl rechtfertigt, warum der Film gewisse Entscheidungen getroffen hat. Also ich habe bis jetzt immer noch nicht das Ende gesehen. Muss den jetzt nach, also da wird, glaube ich, demnächst mal im New York anlaufen und dann muss ich mir das nochmal antun. Hm. Aber einfach, damit ich das Ende gesehen habe. Das war auch das, wo ich auf Twitter das mich gefragt, was ist mit diesem Film? Warum suchst du so krampfhaft jemanden, der diesen Film gesehen hat?
Ach so.
Damit mir jemand das Ende erklärt. Ich habe es bis heute nicht so ganz kapiert. Naja.
Ja, ich erinnere mich. Ja, bei mir ist so, ich gehe eigentlich nie aus dem Kino raus. Würde ich auch nicht. Oh Gott, lieber durchstehen. Ich will es da lieber auf Letterboxd loggen. Da bin ich auch zu Letterboxd süchtig für, als dass ich... Nee, ich habe einfach dann auch die Motivation, so tust du jetzt den Scheiß an, um dann später wieder Qualität wertschätzen zu können. Rausgegangen bin ich aus Die wilden Kerle 5, da war...
Ist es der Vampirfilm?
Ja, das war einfach nur, weil... Jetzt wird es wirklich witzig, weil es war auf dem Zeltplatz. Ich war mit meiner Mutter und ich glaube meinem Neffen. Wir waren da drin. Und ich behaupte mein Neffe behauptet ich, aber ich weiß, es war mein Neffe, er hatte zu viel Schiss. Und dann hat Mama gesagt, okay, komm, geh mal raus. So, als es losging mit den Vampiren. Vielleicht hatte ich auch Schiss, aber ich kann mich nicht dran erinnern. obwohl es gerne auch mal der Fall war, dass ich Schiss bekommen habe. Zum Beispiel bei Omel aus dem Eis oder so früher. Das war echt mein Horrorfilm der Kindheit. Omel ging überhaupt nicht. Aber dann bin ich noch einmal rausgegangen. Da hatte ich dann meine Unlimited Card recht neu und habe Hellboy Call of Darkness gesehen. Und das war halt einfach so, ich hatte noch nicht so viel zu tun an dem Tag und dachte, okay, ich muss jetzt irgendwas zwischenschieben und habe den Film dann einfach, es war nicht fest geplant, dass ich den gucke, sondern so ein spontanes Gucken. Und er hat mich so abgefuckt und ich habe so schlechte Laune, und ich so, hey, komm, gehst da raus hier. So, würde ich heute nicht mehr machen. Heute wäre es mir wichtiger, den Film zu Ende zu gucken irgendwie. Also ich meine, wir haben Caveman durchgehalten oder, boah, ich habe auch Honey Pooh, wollte ich sagen, nee.
Winnie Pooh, Blood and Honey.
Winnie Pooh, Blood and Honey, genau so rum. Den habe ich auch durchgehalten. Boah. Also auch wirklich ärgerlich. Der Film so. Aber ich freue mich dann irgendwie auch, es durchgehalten zu haben, weil ich bereue nie einen Kinobesuch. Egal wie schlecht der Film ist, den Besuch im Kino bereue ich eigentlich nie. Weiß nicht, ob dir das auch so geht.
Amsterdam habe ich wirklich bereut. Das waren so 2 Stunden, die ich nie zurückbekommen habe.
Ja, und der ist ja gar nicht mal so schlecht. Also, er ist schon schlecht, aber er ist halt so unfassbar belanglos im Endeffekt. Ja. Das ist halt so, okay, so what? So ging ich halt auch aus dem Film raus. Aber die ganzen Schauspieler einfach zu sehen auf der Leinwand, war okay. Auf der Deutschland-Premiere, wo keiner war.
Du warst auf der Premiere?
Ja, ich war auf der Premiere von Amsterdam. Naja. Aber auch zu Hause breche ich eigentlich nie Filme ab. Also, Ich teile die höchstens auf, das mache ich sehr ungern. Also ich gucke eigentlich immer, wenn ich einen Film anfange, weil ich hätte auch gern so viel Zeit, den zu Ende zu gucken. Das einzige Problem ist, dass ich ausmache, ist Müdigkeit. Mhm. Wenn ich sage, okay, ich pack's jetzt gerade nicht. Aber also ich gucke mir auch den größten Mist zu Hause an, wo ich sage, oh, das ist eine 1 von 10. Und das passiert, ich habe, boah, das kann ich an einer Hand abzählen, wenn ich so streng bin mit einem Film. Aber würde ich auch zu Hause durchziehen. Kann an der Stelle, wenn ihr mal wirklich richtigen Mist sehen wollt und euch quälen wollt, entdeckt mal die polnischen oder also osteuropäischen Netflix-Filme für euch. Die sind richtig übel. Also All Your Friends Are Dead und Oh Ramona, alter Falla, hatte ich danach schlechte Laune. Also danach wirklich kommen dir finstere Gedanken auf, wenn du so einen Kack dir reinziehst.
Dein Traumfilm.
Ja. Aber ganz kurz, nur eine Frage noch. Brichst du zu Hause Sachen ab?
Leider, ja. Also nicht immer. Also manchmal auch mit Müdigkeit und dann vergesse ich halt so, dass das, dass ihr das geguckt habt oder habe am nächsten Tag dann keine Stimmung mehr für die, genau diesen Film. Oder ich merke, dass die Stimmung jetzt gerade für diesen Film nicht passt. Sowas passiert tatsächlich. Ich versuche dann doch, den irgendwann mal nachzuholen, aber es gelingt mir, glaube ich, nicht immer, weil durch diese ganzen Plattformen habe ich auch nicht alles im Schirm immer. Das stört mich ein bisschen so, weil ja. Keine Ahnung, also ich habe nicht immer einen Überblick. Und gerade bei Prime zum Beispiel mit diesem Abo, wenn dann das Abo ausläuft und dann kann ich den Film gar nicht weiter gucken. Also nicht unbedingt immer Prime, aber diese Trials von diesen anderen Channels.
Ja, ja, also doch, das kenne ich das auch. Und dann fehlt was. Ja, bei mir ist es irgendwie so, wenn ich merke, oh, ich bin gerade nicht in der Stimmung für diesen Film, dann, dann merke ich das schon in den Studio-Intros. Oh nee, jetzt gerade überhaupt nicht, geht gerade gar nicht. Das ist so ein ganz komischer Instinkt. Ich merke so, also wenn diese Intros laufen, so, boah, nee, wird nix, Kumpel, raus.
Wow, okay.
So, und dann ist es ganz fix. Das hatte ich, bei welchem Film hatte ich das denn neulich? Ach, ich weiß es nicht, aber irgendeinem hatte ich es neulich, die Intros laufen, ich so, oh, die Musik hier, Sound, nee, pf, dieses komische Gekrächze gerade. Jetzt habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf.
Diesen sechsten Sinn habe ich nicht, leider.
Dann ist es mir schon, also ist schon öfter passiert. Aber ja, jetzt kommen wir endlich mal zum Traumfilm. Da habe ich ein paar.
Traumfilm.
Du produzierst deinen Traumfilm und könntest aus Lebenden und bereits Verstorbenen ein Team zusammenstellen. Wer wäre Regisseurin? Wen würdest du casten? Du darfst auch zusätzliche Departments nennen und so weiter.
Also, die Frage impliziert ja, dass ich nicht Regie führen darf. Dann wäre es Luca Guadagnino, der ist das nächstbeste. Der ist ja wirklich, der hat so einen direkten Link zu mir. Also, wir sind uns da sehr ähnlich. Traue ich mir mal zu behaupten. Definitiv Luca Guadagnino. Das Schauspielerduo Michael Fassbender, Ryan Gosling, da hat sich bisher nur, oh mein Gott, Terrence Malick dran getraut. Und mit dessen Stil habe ich halt so ein bisschen Probleme, aber das Duo ist fucking fantastisch. Also das wäre natürlich dann ein bisschen homoerotisch, vielleicht ein bisschen kinky. Nachdem ja auch explizit jetzt tote Leute erwähnt wurden, gern auch River Phoenix und Brittany Murphy, die dürfen da gerne auch mitspielen. Ja, vielleicht würde ich dann das Drehbuch schreiben. Das darf ich mir, glaube ich, zutrauen.
Was würdest du denn bei Regie, wenn du Regie führst, wie würdest du casten? Was für einen Komponisten? Was würdest du dir für ein Team? Also
ich glaube, ich würde mich als Regisseurin vielleicht gar nicht an Michael Fassbender und Ryan Gosling rantrauen, muss ich sagen, aber ich würde gerne mit Timothée Chalamet arbeiten, das traue ich mir auch zu. Ja. Dass ich auch zu dem Draht hätte, was jetzt Directing angeht. Musik ist halt leider auch schon tot. Angelo Badalamenti, den finde ich ganz toll.
Was hat er gemacht zum Beispiel? Twin Peaks? Oder?
Ja, Twin Peaks, ja. Genau, so ziemlich alle David Lynch-Filme. Genau. Ja.
Hat es dann doch richtig verknüpft. Ja. Bei mir wäre es dann wahrscheinlich eher wieder so ein bisschen alles.
Superhelden?
Nein, nicht Superhelden, okay. Aber ich will, also zum Beispiel. Was heißt mein Traumfilm? Ich wäre einfach zu neugierig, wenn du Sachen zusammenpackst, die nicht zusammen, Sachen, Leute, Filmemacher zusammenpackst, das nicht zusammenpasst. Nolan-Film, ich würde gern sehen, wie Nolan ein Tarantino-Drehbuch verfilmt, zum Beispiel. Ich kann es mir nämlich einfach nicht vorstellen. Kamera kann er ruhig heute von heute mal behalten, weil seit Interstellar die Nolan-Bilder, also Nolan-Bilder immer toll, aber seit Interstellar finde ich nochmal Next Level, heute von heute mal, was der macht, ist für mich mit der krasseste. Also wirklich Greg Fraser, Roger Deakins, heute von heute mal ganz oben, aber auch Pavel Pogorzelski von Ari Aster finde ich auch toll. Aber und dann, jetzt kommt es für mich, so ein Nolan-Tarantino-Ding, es wird schon abgefahren, aber es muss was, also wenn ich zusammen was machen, dann wird es vielleicht der Star Trek-Film von Tarantino, was weiß ich. Es muss schon episch werden. Aber dann halt mit so einer Alexandre Desplat-Musik im Wes Anderson-Stil gerne. So, also das will ich sehen. Plus, dass sie dann ihre Schauspielgangs vereinen. Also Tarantino kommt mit seinen Leuten an, mit Michael Madsen, Samuel L. Jackson bringt die rein. Nolan bringt dann hier Cillian Murphy, Michael Caine nochmal, kommen wir nochmal ran. Und wen haben wir noch? Wer ist immer dabei? Tom Hardy nehmen wir noch mit. Wer ist auch öfter dabei?
Christian Bale.
Christian Bale, genau. Einer liegt mir gerade auf der Zunge. Hallo. Hier auch gerade in Oppenheimer. Matt Damon, mittlerweile ja auch im Stammcast. So, die, das alles zusammen, also so ein richtig krasses, irres Ding. Ich kann mir gar nicht vorstellen, worum es gehen soll, aber ich glaube, sie würden sich dann auf ihre Franchise-Blockbuster-Liebe einigen, weil ich glaube, sie haben einen, also immer wenn man so einen Podcast hört, scheinen die schon einen ähnlichen Geschmack zu haben und auch Respekt voneinander, aber was sie zusammen machen würden, keine Ahnung, ich stelle es mir irgendwie cool vor. Dann, was ich auch sehen möchte durch Babylon, will ich sehen, wie Damien Chazelle einen Ari Aster-Drehbuch inszeniert. So, also wie Damien Chazelle mal so. Er soll auch bitte mitschreiben, aber er braucht, glaube ich, noch Ari Aster, der sagt, go crazy, go dark, so, also lass es zu, geh noch tiefer als Anus von Los Angeles, so, also um mal bei der Babylon-Metapher zu bleiben, also was Ari Aster dann noch für Ideen mit reinbringen könnte, der würde das dann, das Anus noch mehr visualisieren und so weiter, das wäre fett. Und Ari Aster würde ich auch gerne auf dem Regiestuhl sehen. Bisschen abseits von so Sachen wie bisher, sondern gerne unbedingt einen Science-Fiction-Film, wo er diese Space-Melancholie irgendwie sich darauf, also was finde ich halt Ad Astra schon ultra toll gemacht hat. Also es finde ich underrated ohne Ende oder wird zu wenig besprochen. Aber halt auch nochmal so eine Spur verrückter gerne, ist einfach so voll in diese Melancholie, die der Weltraum mitbringt, was auch in 2001 schon, und ich kann mir das bei einem Aster irgendwie gut vorstellen, dass er da sich auch geborgen fühlen würde, irgendwie sowas, also so die aktuellen spannenden Namen, die zusammenarbeiten, so klar, wäre es cool, nochmal eine Kubrick-Nummer zu sehen, ein Kubrick-Film, der jetzt mal auch nochmal richtig draufhaut oder so, aber das wären irgendwie gerade so meine Sachen, auf die ich Bock hätte. Ja. Und na dann kommen wir schon zur letzten Frage, wa? Mhm.
Vorfreude.
Oh, naja, Dune 2, oder?
Ja.
Dune Part 2. Challengers ist bei mir mittlerweile auch echt weit oben.
Yay. Wobei der ja leider jetzt verschoben wurde. Oh, in den April hinein.
Das ist so furchtbar in Dune ja auch, ne? Ich ja. Denk mal.
Was, Dune wird jetzt auch noch hinten? Also ich meine, bei Dune, glaube ich, wird's
2024.
Was? Dune?
Ja. Warner will den nach hinten schieben wegen den Streiks.
Ja, ja.
Also ich dachte,
okay, verstehe.
Aber es wurde halt von so vielen Quellen, die haben sich drauf geschürzt, dass es ziemlich...
Also es ist ja beides Warner Brothers, deswegen meine ich ja, also wenn Warner Brothers sich nicht zutraut, dass Challengers ohne die ganze PR-Nummer landen
Challengers
kann.
Challengers ist MGM.
Ja, aber Distributor ist Warner Brothers.
Oh, okay. Okay.
MGM hat es produziert. Aber okay. Genau, Warner Brothers ist für den, oder zumindest für den internationalen Verleih ist Warner Brothers zuständig.
Also quasi Legendary bei Dune.
Ja.
Oh Mann, ey, das ist so doof. Also, ich verstehe das auch nicht so ganz. Warum wegen den Streiks, also klar, weil wir.
Also wegen der Promotion, werden. Weil halt dann die, also du hast da halt gemerkt, was Barbie an, also wie Promotion-Film impactet. Und das ist schon, also ich. Ich verstehe den Ansatz, dass sie Angst haben, dass wenn es halt wirklich gar keine Interviews gibt, gar keine Auftritte von den Schauspielern zu diesen Filmen, dass dann die Leute wohl nicht genug mitbekommen, dass diese Filme existieren.
Aber ehrlich gesagt, sähe es für Challengers nicht schlecht aus, in einem Monat den zu zeigen, weil wie das Ding auf TikTok, also es gibt ja unzählige Memes, wie Zendaya von beiden Seiten geküsst wird und so.
Ja, ja,
und jetzt in dieser Hype-Welle, in dieser Meme-Welle den Film rauszubringen, im September wäre absolut unproblematisch, meiner Meinung nach. Ja. Und Dune 2 ist, glaube ich, jetzt auch ein Selbstläufer. Also schau mal, wenn du mal guckst, die Corona-Filme, Tenet, ne, wie der gefloppt ist und sagt so, oh, Nolan, der Name ist dead oder so weiter. Und Oppenheimer ist jetzt eigentlich gar nicht mal so Mainstream-tauglich, wie es ein Tenet von der Thematik her ist, sage ich mal. Und ist der dritt erfolgreichste Nolan-Start. Also so, bam, klar, Barbenheimer hatte seine Vorzüge. Aber deswegen denke ich mal, dass ein Dune, der auch gleichzeitig dann auch in Amerika auf Streaming kam, und jetzt in Dune 2 am Boxoffice, es wird ein Selbstläufer, das Teil. Also ich bin mir echt sicher, dass Dune 2 mindestens mal, also Dune 1 hat ja gerade so knapp die 500 Millionen oder so geschafft. Und ich glaube Dune 2 800, 900 Millionen. Mhm. So, ich hoffe es, oder 700 Millionen, also 700 Millionen schafft er locker. Hoffe ich. Aber ich verstehe es nicht. Aber ja, auf die freue ich mich am meisten. Dann freue ich mich auf Havoc. Freue ich mich total. Das ist der Gareth Evans Film. Das ist der Regisseur von The Raid 1 und 2. Das finde ich sind mit die besten Actionfilme aller Zeiten. Und der macht jetzt halt mit Tom Hardy eine Netflix-Nummer. Und ich fand auch schon Gangs of London, die erste Staffel, richtig geil, wo er dabei war. Darauf freue ich mich noch. Ja, was haben wir noch? Saw X. Wonka. Freust du dich auf Saw X im November? Hey.
Ja, also ich freue mich, es ist endlich mal ein wie heißt das, eine Ausrede, dass ich alle Sorteile wieder mal gucke.
Oh ja, also. Schon, hätte ich auch mal wieder Bock drauf, könnte man eigentlich auch mal besprechen. Die Saw-Filme, wenn ihr das hören wollt, meldet euch bei Insta. Also die ganzen Horror, ich freue mich auf den Horrorherbst, auch wieder auf den Genreherbst. Venedig, da wird es dann schon auch wieder ein paar Perlen geben.
Der neue Yorgos Lanthimos kommt im September.
Oh ja, Poor Things, auf den freue ich mich auch richtig.
Also das deckt sich mit meinem Miami-Trip, deswegen hoffe ich, dass ich den dort im Kino sehen kann. Es sei denn, die verschieben den auch wieder.
Also ja, auf den habe ich wirklich richtig dolle Lust. Und es sind so ein paar Sachen, die ja so unangekündigt irgendwie in der Schwebe hängen. Also so, klar, Ari Aster hat irgendwie einen Western in der Pipeline, darauf habe ich Lust. Ja, Killers of the Flower Moon habe ich natürlich auch noch, bin ich richtig heiß drauf, auf den. Und ich habe irgendwie das Gefühl, Sachen zu vergessen, aber die John Williams-Doku von Steven Spielberg, das sind so Sachen, da bin ich heiß drauf. Aber Dune 2 ist schon wirklich hier.
Mhm. Ja.
Also über jeden Zweifel haben aktuell halt. Und ich habe halt überraschend viele Hype-Filme jetzt gerade gesehen. Ich war heiß auf Mission Impossible, heiß auf Barbie, heiß auf Oppenheimer, heiß auf Spider-Man Across the Spider-Verse. So, mein Hype ist gerade so ein bisschen verbraucht. Dune ist noch da. Oh, The Creator. Hast du jetzt den Trailer mal gesehen? Der läuft auch im Kino. Alter, da freue ich mich ja auch so drauf, aber es ist halt auch so Science-Fiction, das mag ich sowieso. Ja, und halt Challengers, ne? Dump Money, freue ich mich auch noch drauf.
Sag mal nix.
Sony. So ein Adam McKay-Style-Ding. Naja. Guckt euch alles im Zoopalast, so wie ihr Talk to Me ab nächste Woche gucken könnt.
Im Zoopalast?
Nein.
Okay.
Nein, aber
guckt alles im Zoopalast.
Im Zoopalast macht ihr Barbenheimer Double Feature und dann geht ihr rüber ins Lux oder UCI und CineStar, Cinemax und was es noch alles gibt oder ins Bali-Kino in Zehlendorf. Und guckt dort Talk to Me, denn der ist echt gut. Also an alle Horrorfans mal zugehört. Falls euch Insidious 5 nicht so gefallen hat, versucht es doch mal mit Talk to Me. A24, Stans, spielen Probe. Nee. Schauen zu, der Rest spielt Probe. Aber der Rest kann auch zuschauen, weil das Ding ist, es ist absolut massentaugliches A24. Gut, aber halt massentauglich ist überhaupt nicht despektierlich gemeint. Ist absolute Qualität.
Ja.
Und ich freue mich gerade drauf, den nochmal zu sehen. Und natürlich.
Ich werde den auch nochmal gucken.
Freuen wir uns alle auf Reragou Rendezvous.
Oh mein Gott.
Der dann am 10. oder 11. August auch endlich starten wird.
Ja, ich habe extra unverfügbar markiert.
Ja. Ich glaube, das war's, oder? Wir sind natürlich wieder ausgeartet. Oder ich. Ich habe... Nico wird uns wahrscheinlich hassen dafür, was, wie lange sind wir jetzt hier drin. Ja.
Dann sieht man das, wie lange das ist?
Ja, über eine Stunde.
Okay.
Okay. Respekt, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ihr könnt ihr gerne mal dann auch 5 Sterne da lassen bei euren Podcatchern eurer Wahl oder euch bei Insta melden. Mache ich jetzt auch mal diese Promo-Runde. Ihr wisst doch, wie es läuft. Gerade scheinen uns recht viele zuzuhören und danke auch fürs nette Feedback bezüglich unserer letzten, zum Beispiel gemeinsamen Folge Babenheimer. Es gab bestimmt auch ganz viele nette Folgen. Hört mal rein beim Felix. Der hat hier berichtet vom Bologna Film Festival oder Nikos gefragt Folge. Ist auch absolut hörenswert. Deswegen, es gibt ganz viel von uns. Wir ballern gerade richtig raus. Und ja, bald dann zu dritt, denke ich mal, im Recap. Wir freuen uns auf euch. Du hast die letzten Worte, Selina.
Oh Gott, nein, das ist zu viel Verantwortung.
Okay. Tschüss.
Tschüss, gute Nacht, guten Morgen, gute, was auch immer Nico immer sagt. Tschüss.